Wohlstand, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, dass es alles Hand in Hand geht. Also dass man ja eben an die drei Dinge denkt. Nicht nur, sagt man, nur Wohlstand auf Kosten der Nachhaltigkeit und auf Kosten der Gerechtigkeit, sondern dass man da einen Weg findet, wie man das in Balance bringen kann.
Die Physikerin und Patentanwältin sagt, es muss nicht immer Rocket Science sein, um ein Patent zu erhalten. Und dafür setzt sie sowohl ihr breites technisches und juristisches Verständnis ein, aber vor allem auch ihre Kreativität. Denn wie sonst gelingt es für einen handelsüblichen Schrubberhandschuh, das Patent als Massagehandschuh zu erhalten? Derzeit baut sie in einer großen globalen Wirtschaftskanzlei die europäische Patentabteilung auf. Dafür ist sie in den großen Metropolen der Welt unterwegs und genießt umso mehr die Ruhe auf dem Land, wo sie mit ihrer großen Familie lebt. Und als weiteren Gegenpol hat sie das Eisbaden für sich entdeckt. Denn hierzu braucht es absoluten Fokus. Und erst, wenn sie vollständig bei sich ist, begibt sie sich ins eiskalte Nass. Ich bin froh, dass es draußen warm ist.
Endlich.
Raus kommt sie dann gestärkt und mit klarem Kopf. Uns beide verbindet das gleiche Geburtsland und ein persischer Name. Ihrer steht für das ganz besondere Licht und den erhellenden Moment, wenn die Sonne aufgeht. Und das passt ganz wunderbar zu ihr. Female und Future, das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, wie wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Begrüßt mit mir Ronak Kalhor-Witzel von Norton Rose Fulbright. Liebe Ronak, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, freut mich, Nadine.
Wie wichtig sind Patente für Innovationen? Und brauchen das nur die großen Biggies und globalen Player?
Patente sind für Innovationen sehr wichtig. Für alle, angefangen von Start-ups bis zu Konzernen und Global Player, sollte jeder Unternehmer eine Patentstrategie haben für seine Innovation. Innovationen entstehen ja selten spontan. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt einfach plötzlich fällst dir irgendwie vom Himmel, sondern es sind die Früchte jahrelanger, teils kostenintensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Und diese Früchte, die wirklich so intensiv quasi entstanden sind, gilt es eben zu schützen. Wenn jeder diese Ergebnisse frei nutzen könnte, also quasi jeder an diesem Baum vorbeigeht und sich das klaut, hätte keiner mehr ein lohnendes Interesse daran, diese kostspielige Forschung voranzutreiben und hinein zu investieren. Und für die Startups zum Beispiel stellen die Patente bei der Suche nach Investoren mittlerweile einen ganz, ganz, ganz wichtigen Bestandteil ihrer Suche dar, ihres Portfolios dar, weil es eben den Investoren ermöglicht, ihr Risiko besser einzuschätzen und auch zum Teil zu reduzieren. Wenn die Startups keinen Patentschutz haben auf die Kernidee, und oftmals ist es ja eine Kernidee oder zwei Ideen, die sie haben, mit der sie dann eben auf Investorensuche gehen, steht sowohl dem Unternehmer als auch dem Investor, stehen die mit verbundenen Händen da, wenn ein schlauer Wettbewerber seine Idee kopiert und dann auch noch das Produkt viel günstiger anbietet. Also das ist wirklich ganz wichtig, dass man da rechtzeitig dran denkt, auch noch bevor man auf Investorensuche geht, dass die Innovationen geschützt werden. Und wenn man ein Patent hat, also wenn man tatsächlich jetzt das richtig gemacht hat und ein Patent hat, hat man eben im Mittel eine Waffe, mit der man gegen unrechtmäßige Benutzung vorgehen kann. Das heißt, wenn jemand ohne eine Lizenz zu haben, ohne die Berechtigung zu haben, die Technik nutzt, und man kann es dem Wettbewerber verbieten, das kopierte Produkt anzubieten oder in Verkehr zu bringen. Und ein Patent ist halt eben kein, sag mal, man denkt immer, ja, ich habe ein Patent, ich kann es benutzen. Das ist, glaube ich, was wir aufklären müssen. Das ist kein positives Recht, sondern es ist ein negatives Verbietungsrecht. Das heißt, wir haben dann tatsächlich ein starkes Mittel in der Hand, mit der wir eben unseren Wettbewerbern verbieten können und die abschrecken können, ja, quasi unsere Produkte zu kopieren. Und allein die Tatsache kann eben den potenziellen Patentverletzer abschrecken. Und insbesondere, wenn er sich der Kosten eines Rechtsstreits eben bewusst ist. Und wenn dieser Wettbewerber weiß, dieses Start-up, dieses etablierte Unternehmen hat diese Schutzrechte für sich gesichert, hat er nur noch zwei Alternativen. Die erste Alternative ist, dass er eine eigene Umgehungslösung findet, das heißt ein Design Around, die nicht in den Schutzbereich des Patents fällt. Das wiederum braucht eben Innovationstätigkeit des Wettbewerbers. Das heißt, es muss jemand sein, der auch Forschung und Entwicklung betreibt. Und wenn er das tatsächlich macht und diese Design-Around-Lösung findet, könnte er sich das eben auch zum Patent schützen lassen. Insofern ist es auch eine, wie sagt man, eine Förderung der Innovation. Und wenn der Wettbewerber aber die Kosten einer solchen Entwicklungsarbeit scheut oder aus irgendeinem Grund nicht realisieren kann, weil er eben keine Forschungsentwicklung hat, gibt es eine zweite Alternative. Und die zweite Alternative, die ist die, eben Lizenzvereinbarungen zu schließen. Das heißt, der Patentinhaber gibt dem Lizenznehmer eben unter bestimmten Voraussetzungen mit oder ohne Zahlung von Lizenzgebühren für bestimmte Märkte, für bestimmte Produkte eben die Erlaubnis, von der Technologie Gebrauch zu machen. Und das hat eben den Vorteil für den Patentinhaber, dass er eben nochmal Einkommen generieren kann. Also gerade für Startups ist es eine Möglichkeit zu sagen, hey, wir haben jetzt auch nochmal eine Lizenzeinnahme. Für den Lizenznehmer, also Wettbewerber, hat es den Vorteil, dass sie nicht kostenintensiv in Forschung investieren müssen. Und es gilt jetzt nicht nur für Startups. Ich habe jetzt mal über Startups gesprochen. Es gilt auch für alle anderen. Die etablierten Unternehmen haben natürlich noch ganz andere Möglichkeiten und auch, sag mal, im besten Fall auch ganz große, wertvolle Patentportfolios, die ihnen noch ganz andere strategische Vorgehensweisen erlauben, wie Cross-License Agreements, aktive License-Programme und so weiter und so fort. Aber kurz gesagt, Innovationen sind wichtig für alle, angefangen von Startups bis zu etablierten, und das sollte keiner vergessen.
Absolut. Und ich meine, du hast die drei wesentlichen Punkte herausgearbeitet, die für jedes Unternehmen, egal welcher Größe und in welchem Entwicklungsstadium sie sind, relevant ist. Es ist ein Risikominimierungstool. Es schützt deine Idee, es minimiert das Risiko. Es hilft dir, Investoren zu finden. Das brauchst du als Startup, brauchst du aber auch als jedes Unternehmen. Und wenn es nur die Bank ist. Und du hast eine potenzielle Möglichkeit, noch einen Revenue Stream dazu zu packen. Also auf jeden Fall eine super wertvolle Geschichte. Und jetzt, wir Deutschen sind ja dafür bekannt, dass wir immer sofort unser Handtuch hinlegen, um die beste Strandliege zu reservieren. Aber beim Anmelden von Patenten stehen wir international tatsächlich nur an hinterer Stelle. Da sind wir gar nicht Vorreiter. Wie früh im Entwicklungs- und Innovationsprozess muss man denn schon an Patente denken?
Also im besten Fall, im allerbesten Fall, also wenn man alles perfekt macht, so früh wie möglich. Also so früh wie möglich, spätestens, aber dann, wenn ein Produktlaunch bevorsteht oder geplant ist. Also wenn man ein Produkt eben auf den Markt bringen möchte, das ist wirklich der allerspäteste Zeitpunkt. Danach ist es zu spät. Wenn man jetzt vorbildliche Unternehmen nimmt, dann arbeiten die tatsächlich Hand in Hand mit ihren Patentanwälten, mit ihren technischen Entwicklern. Und die Patentanwälte, die stimmen sich regelmäßig mit dem technischen Management ab, um die Patentstrategie an die Unternehmensstrategie anzupassen. Also man hat ganz viele verschiedene Schichten. Es ist nicht nur jetzt der Entwickler, es ist auch das Management, das technische Management bis hin zum CEO, die alle irgendwie in dieser, ich sag mal, Alignment-Line dabei sein müssten. Ich habe selbst in so einem Unternehmen gearbeitet. Also ich habe selbst bei Infineon Technology gearbeitet, das ist ein leitender Halbleiterhersteller. Und dort habe ich genau diese Erfahrung gemacht, dass man sehr früh und sehr intensiv im Innovationsprozess zusammenarbeitet. Und ich habe es sehr geschätzt, weil man auf die Art und Weise erfolgsversprechende Erfindungen rechtzeitig aufspüren und schützen konnte. Und das ist ganz wichtig, dass man das wirklich sehr früh macht. Also es gab Innovationsprojekte, also wo man gesagt hat, hey, man schaut nicht nur, was man jetzt macht, was man in den nächsten 5 oder 10 Jahren macht, sondern wir überlegen, wo könnten wir eigentlich in 10 Jahren uns hin entwickeln. Und selbst an solchen Projekten waren wir als, oder war ich jetzt als Patentanwältin auch beteiligt oder involviert, weil es ganz oft passiert, dass gerade diese hochspezialisierten Erfinder, die erkennen den Wert ihrer Innovation oftmals nicht. Weil die gehen davon aus, wenn du ein Patent haben möchtest, das muss ja fast Nobelpreisverdächtig sein, das muss Rocket Science sein, das muss ganz was Besonderes sein, und das, was ich mache, ist ja eigentlich nur Standard. Und dabei setzen sie natürlich halt ein ganz falsches Level, weil das, was sie machen, ist schon sehr speziell. Und um die Patenthürde zu nehmen, reichen schon viel weniger oder ganz, ganz weniger Sachen. Sonst hätte das ja auch zum Beispiel mit meinem stupiden Schrubberhandschuh nicht geklappt. Ja, genau, wirklich. Also es ist wirklich so. Ich musste das auch in meiner Ausbildung zur Patentanwältin jetzt vor 17 Jahren eben auch lernen. Als ich mich eben geweigert habe, diese Patentanmeldung für diesen stupiden Schrubberhandschuh zu schreiben, weil ich kam da gerade aus dem Elfenbeinturm der Deutschen Krebsforschungsgesellschaft, Krebsforschungszentrum in Heidelberg und habe gedacht, das ist ein blöder Scherz. Als ich diese Erfindungsmeldung gelesen habe, dachte ich, was wollen die von mir? Wir machen doch irgendwie Rocket Science. Aber dieser Mandant, das war ein gewiefter Geschäftsmann, der hat ein Gespür gehabt für das, was funktioniert und was die Leute haben wollen. Und der hat darauf bestanden, dass wir seine Anmeldung anmelden. Er hat gesagt, ich bezahle das, es ist mir egal, macht es. Und ich natürlich musste das halt machen. Ich habe es gemacht. Ich habe die Anmeldung gewissenhaft ausgearbeitet. Und zu meinem Erstaunen ist sie tatsächlich erteilt worden. Und das hat mich halt einiges gelehrt. Also ich habe wirklich gelernt, das ist jetzt nicht mehr wie in der Forschung, also dass man sagt, man muss da wirklich so ganz präzise sein und Rocket Science machen, sondern es geht wirklich darum, dass man einen kleinen Unterschied macht zu dem, was es halt eben schon gibt und das eben einen technischen Effekt hat, der erfinderisch ist. Und das mag auf den ersten Blick gar nicht so besonders sein, aber es sind oftmals die kleinen inkrementalen Verbesserungen, die tatsächlich eine Innovation darstellen oder eine Erfindung. Und es gehört natürlich dazu, dass man eben auch einen guten Patentanwalt hat. Also es funktioniert nicht, dass jetzt ein Erfinder da sitzt und sagt, okay, ich mache das jetzt, sondern gerade um solche einfachen, stupiden Sachen zur Erzählung zu bringen, braucht man eben einen erfahrenen Patentanwalt, der eben weiß, wie man das herausarbeiten kann. Und ja, und dafür muss man eben so früh wie möglich, um auf deine Frage zurückzukommen, an Patente denken und sich einen Vorteil im Wettbewerb verschaffen, auch rechtzeitig Umgehungslösungen finden, Design-Arounds, um eben den, wenn man eben einen Product Launch geplant hat, dass man den tatsächlich auch realisieren kann. Weil es passiert natürlich, dass dann ein Patentanwalt kommt und sagt, hey Leute, das gibt's schon. Also es gibt ein Patent, Showstopper, und dann ist das Geschrei natürlich groß.
Ja, absolut.
Wenn man früh dran denkt, hast du es eben nicht.
Genau. Also ich finde es sehr interessant, was du gerade so betont hast. Es muss nicht eine Grundlagenforschung sein. Es muss auch nicht die Deep Tech Technologieentwicklung sein, sondern es reicht, dass ich einen neuen, anderen Ansatz gefunden habe, um einen bestimmten Service, um ein bestimmtes Produkt den Kunden zur Verfügung zu stellen. Und das ist ja genau da, wo auch die Startup-Branche richtig aktiv ist und gut reinkommt, weil da neue kreative Ideen reinkommen. Und auch die kann man und vor allem muss man patentrechtlich schützen lassen. Und du hast mal erzählt, wenn du eine Patentschrift verfasst, hörst du oft, das ist aber nicht das, was ich entwickelt habe. Das ist ja ein Spezialgebiet, diese Patentschriften zu verfassen. Mhm. Und ganz ehrlich, da haben wir ja nicht unsere Kernexpertise wie als Innovatoren, sondern wir gucken auf andere Sachen. Was ist denn da dein Praxistipp, wenn ich zum ersten Mal über eine Patentanmeldung nachdenke?
Ja. Es ist tatsächlich so, dass es oftmals nicht das ist, was du eigentlich im Kopf hattest, was du dann später liest. Und es ist halt eben, die Patentsprache ist halt eine sehr spezielle Sprache, die sich eben für Laien, Erfinder befremdlich anhört. Das liegt daran, dass wir halt spezielle Terminologien und Formulierungen benutzen und die wirken zum Teil eben komplex und verschachtelt. Es ist fast wie so ein kleines Rätsel, wenn man sich das anschaut. Das ist wirklich, mich erinnert das ein bisschen an meine Programmierzeit. Als ich im DKFZ programmiert habe, war das auch so verschachtelt gewesen. Und das ist wichtig dafür, dass man die Erfindung eben möglichst präzise und klar beschreiben kann, damit der Schutzbereich des Patents auch international, also unmissverständlich ist und das Recht gegenüber Verletzern durchgesetzt werden kann. Dafür ist es ganz wichtig, dass man sehr präzise ist und schon einzeln, weißt du, wenn ein einzelnes Wort falsch wählst oder ein Satzzeichen sogar, kann den Schutzbereich massiv verändern und so den Wert des Patents sogar zerstören. Also wenn du ein Komma falsch setzt und dann eben die Zusammenhänge nicht mehr funktionieren oder so, wie du es gedacht hast, kann das dazu führen, dass du eben den Schutzbereich verlierst oder den nicht verlierst, sondern dass der Schutzbereich viel zu eng ist und du dann nicht mehr gegen deine Wettbewerber vorgehen kannst oder Verletzer. So ist es zum Beispiel, also ein Beispiel zu nennen, wir sprechen in der Patentwelt immer von Vorrichtungen oder Verfahren oder Systeme, die etwas beanspruchen. Und so macht es halt zum Beispiel einen ganz großen Unterschied, ob du sagst, eine Vorrichtung umfassend XY oder eine Vorrichtung bestehend aus oder eine Vorrichtung etwas aufweist. Das eine ist offen, das andere ist geschlossen und beim anderen ist es halt vielleicht ein bisschen variabler. Aber das heißt im Prinzip, also die eine Formulierung heißt, dass es ausschließlich diese Merkmale sind, die es beinhaltet. Bei dem anderen heißt es, es hat Merkmal A, B und C, aber kann darüber hinaus auch noch weitere Merkmale haben. Ist dann natürlich viel breiter der Schutzbereich, als wenn du nur sagst, es muss aus A, B, C bestehen und wenn das nicht ist, ist es was ganz anderes. Also das ist ganz wichtig. Also allein diese Begriffe wie umfassen, bestehen, aus, aufweisen sind kleine, wie sagt man es, wie so Codewörter. Und für den Praxistipp, wenn du an eine Erfindung denkst, denk an Merkmale, denk an Ober-Unterbegriffe, an Konzepte, an konkrete Lösungen, wir nennen das dann Ausführungsformen. Und denk auch drüber nach, also wenn du über deine Erfindung nachdenkst, denk auch drüber nach, welche Design-Arounds, welche Umgehungslösung dein Wettbewerber finden könnte. Und schließe diese Lösung auch in deine Anmeldung mit ein, weil das wir dann machen, das ist genau der Schritt. Du reichst dein Patent ein, es wird irgendwann erteilt, der Wettbewerber sieht sich davon blockiert und dann sucht er eine Umgehungslösung. Und das musst du natürlich vorhersehen und eben auch schon in deine Anmeldung strategisch einarbeiten, damit du dem auch nochmal einen Blocking Point hinstellst.
Und kann das nur das sein, was man schon hat oder das, was man auch noch plant, als Startup die nächsten 3 bis 5 Jahre auf die Beine zu stellen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das kommt auch immer wieder. Also grundsätzlich, vielleicht antworte ich dir das jetzt so. Also es muss eine Lösung sein, die grundsätzlich technisch möglich ist. Also du brauchst da keine Beweise dafür zu führen. Du musst ja jetzt nicht irgendwelche Messtabellen oder sonst was mit einreichen. Aber es muss einen gangbaren Weg geben. Also es muss eine Möglichkeit geben, die plausibel ist, dass es eben gemacht werden kann. Wenn du denkst, okay, ich kann das in der Zukunft so machen, dann ist es eine Lösung, die du anbieten kannst oder eben reinschreiben kannst. Und es ist ja auch oft so, dass man die Lösung gar nicht heute schon umsetzen kann, sondern das ist ja ganz früh in der Forschung, ganz früh in der Entwicklung und es wird dann irgendwann passieren. Also das ist ein guter Punkt und wenn du solche Ideen hast, solltest du das auch mit berücksichtigen.
Und wie ist denn das mit Generative AI?
Ja.
Das ist wahrscheinlich ein riesengroßes Themengebiet, mit dem ich jetzt hier auch so von der Ecke reinkomme. Mhm. Aber das kommt mir gerade wie, da benutze ich ja was, was schon ist und wende es neu an. Und da experimentieren ja viele Startups und auch Corporates damit, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Wie ist denn da der Ansatz?
Also es ist so, Generative AI bezieht sich ja auf Wissen, was schon vorhanden ist. Also es wird ja einfach Wissen, was vorhanden ist, wiedergegeben. Das heißt, da ist ja eigentlich nichts Neues. Es fehlt ja diese Innovation, für die in den meisten Fällen eben noch ein Mensch notwendig ist. Ich sehe es jetzt mal so, also ich denke, dass es in Zukunft, das ist meine persönliche Ansicht, ich denke, dass es in Zukunft, sag mal, ein Team an Erfindern geben wird. Es gibt ja jetzt schon Teams von Erfindern. Es ist ja nicht immer ein einzelner Erfinder, sondern man hat ja normalerweise 2 oder 3 oder sogar manchmal mehr Erfinder. Ich sehe, dass man in der Zukunft ein Team von Erfindern hat, wie man es jetzt hat und eben zusammen mit einer künstlichen Intelligenz, die natürlich jetzt aktuell, sag mal, in Deutschland noch nicht als Erfinder gilt. Aber ich denke, dass wir da in einem Prozess sind, wo wir uns weiterentwickeln und es eben auch mit integriert wird. Es gibt da natürlich Schwierigkeiten, aber das wird jetzt den Rahmen sprengen, was mit Urheberrecht zu tun hat, was mit Schutzrechtsverletzung zu tun hat von anderen Menschen, also hauptsächlich Urheberrecht. Das ist ein Riesenthemenfeld, aber ich denke, wir werden natürlich AI benutzen, Gen AI benutzen und das ist auch in der Patentwelt ein großes Thema, ja.
Was ich einen wirklich schönen und spannenden Gedanken finde, ich meine, die Roboter in der Manufaktur, die Bilder kennt man alle schon und sagt, ja, die gehören halt dazu, das ist mein Teammitglied. Aber dass wir jetzt auch im agilen Team-Setup einen Gen AI neben uns sitzen haben und den Daily Check-In machen, das stelle ich mir schön vor.
Vielleicht kommt's. Also ich meine, Chatbots gibt's ja und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es jetzt unbedingt so dieses Science-Fiction-mäßige Teammitglied sein wird. Wir benutzen ja auch schon in der täglichen Praxis, sag mal, Übersetzungsprogramme. Das ist ja auch etwas, wo früher ja ganze Übersetzungsteams da waren. Mittlerweile hast du eben Lingui, hast du Dippel und ganz viele andere Übersetzungsprogramme. Und es ist ja auch schon, sag mal, eine Unterstützung, die wir haben.
Absolut. Die funktioniert erstaunlich gut. Die kann man auch im Privaten gut anwenden. Also das tut wirklich gute Dienste. Und Deutschland ist ja bekannt dafür, dass wir eine Gründer Nation sind. Wir sind Weltmeister im Export. Das kommt ja daher, dass wir revolutionäre neue Produkte auf einem Qualitätsstandard produzieren können, der weltweit gefragt ist. Wie sieht's denn derzeit mit unseren Erfinderinnen aus?
Ja, das stimmt. Wir haben in Deutschland viele, viele, viele großartige Erfinderinnen, aber wir brauchen natürlich viel mehr. Und der Trend geht schon in die richtige Richtung, aber es ist noch viel zu langsam. Also aus meiner Sicht ist es viel zu langsam. Wenn man sich zum Beispiel die Daten oder eine Analyse vom deutschen Patent- und Markenamt anschaut, ist es so, dass vor 10 Jahren gab es in Deutschland noch circa 6% der Personen, die in den Patentanmeldungen als Erfinder genannt wurden, waren Frauen. Im vergangenen Jahr waren es dann 7,6%. Also wir haben von 6 zu 7,6% in 10 Jahren. Das ist kein Quantensprung. Also das ist wirklich noch einiges, was wir machen müssen. Und also die absolute Nennung von Frauen lag natürlich viel höher. Das waren irgendwie über 33%. Aber insgesamt ist es so, dass es halt noch viel zu tun gibt. Es gibt auch einen, sag mal, Sektorunterschied. Also wenn du zum Beispiel in die Chemie gehst, ist es so, dass du da viel mehr oder da findest du die meisten Erfinderinnen, wohingegen du jetzt gerade im Maschinenbau oder Elektrotechnik wirklich lange suchen musst, bevor du eine Erfinderin findest. Und das fängt natürlich auch schon beim Studium an. Also ich selbst habe Physik studiert, habe das Glück gehabt, dass ich in Heidelberg, sag mal, einen ziemlich hohen Frauenanteil hatte mit 20%. Aber es gab andernorts vielleicht gerade mal 5% oder ich hatte mir damals also als Alternative auch Elektrotechnik überlegt zu studieren. In der Uni Karlsruhe oder Kaiserslautern wären es 5% gewesen und es war schon abschreckend. Also es war schon was Abschreckendes und also es gibt wenige Studentinnen und dann gibt es noch viel weniger Erfinderinnen. Und das ist nicht nur in Deutschland so. Es gibt auch eine Studie vom Europäischen Patentamt vor 2 Jahren, die zeigt halt einen ganz deutlichen Gender Gap bei den Erfindern in Europa und sagt, dass unter den Erfinderinnen und Erfinder weniger als jede siebte eine Frau ist. Und das ist natürlich wahnsinnig wenig. Und dieser Anteil liegt auch weit unter dem Anteil der Forscherinnen und Absolventinnen in den Natur- und Ingenieurswissenschaften. Also wie gesagt, also ich habe jetzt Physik mit 20% Frauen studiert und dann liegen eben diese zum Teil 10% oder 13%, die es da gibt, weit drunter. Und in Südkorea oder China oder USA sind es weitaus mehr. Also in Südkorea allein sind es 28% und in China 26% und in Deutschland, ja, wie gesagt, liegt man unter 10% und hat somit eigentlich die niedrigsten Werte in ganz Europa auch.
Hast du eine Idee, warum das in Asien mehr verbreitet ist?
Woran könnte das liegen? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe keine Idee, woher das kommen könnte. Ich weiß, dass es in Asien eben insgesamt mehr Frauen gibt, die, sag mal, Naturwissenschaften studieren, Ingenieurswissenschaften studieren. Da ist an sich schon, sag mal, es gibt mehr Absolventinnen. Ein
größeres Fundament und dann kann natürlich daraus auch mehr Erfinderinnen entstehen.
Genau. Und ich kann mir vorstellen, dass man da vielleicht auch etwas, sag mal, selbstbewusster ist als Frau und sich das auch mehr zutraut, weil wir haben ja vorhin über dieses Rocket Science gesprochen und dass diese hochspezialisierten Menschen irgendwo gar nicht den Wert ihrer Innovation erkennen. Das kann natürlich auch sein, dass das eben so was Internalisiertes ist bei europäischen oder deutschen Frauen, dass das, was sie machen, gar nicht so wertvoll ist und dass sie gar nicht so dieses Selbstbewusstsein haben. Und ja, an der Stelle kann man eben auch ansetzen, dass man sagt, Mensch, man schaut noch mehr auf die Erfinderin, man schaut noch mehr auf die Akademikerin und informiert die, dass sie eben auch das im Kopf haben. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich auch überall, wo sich eine Gelegenheit bietet, auch Vorträge gebe, auch für Frauen und für Startups.
Genau, da leistest du eine ganz tolle Aufklärungsarbeit und motivierst ja auch die jungen Gründerinnen, sowohl den Gründungsweg als auch dann den Patentweg zu gehen. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, dass es ja auch bei der Investoren Hilfe sucht. Magst du vielleicht nochmal reingehen und uns erklären, wie zeitaufwendig, wie kostenintensiv ist denn das, als Startup ein Patent anzumelden?
Ja, es kommt auf die, sag mal, Strategie, auf die Patentstrategie an. Sprich, möchtest du und hilft dir das Patent jetzt allein in Deutschland? Also möchtest du quasi ein Patent in Deutschland anmelden und Patentschutz nur in Deutschland erlangen? Brauchst du einen europäischen Schutz? Brauchst du einen internationalen Schutz? Das wiederum hängt davon ab, wo du dich bewegst. Bist du ein Startup, was ganz regional, ein ganz regionales Produkt nur für regionale Nutzer anbietet? Und es ist dein Markt und dann bist du mit Deutschland absolut safe, reicht dir, ist alles gut. Oder sagst du, ich habe eigentlich die meiste Konkurrenz, den größten Markt, zum Beispiel in den USA oder eben europaweit. Je nachdem, zu welchem Punkt du kommst, macht es Sinn, eben eine deutsche Anmeldung einzureichen oder eine europäische oder eben vielleicht eine PCT oder eben auch in ganz vielen verschiedenen Ländern anzumelden. Und ich glaube, das erklärt sich von selbst. Eine deutsche Anmeldung ist die günstigste Version. Und je weiter und je mehr du haben möchtest, desto kostspieliger wird es auch. Wobei du natürlich auch die Kosten etwas verschieben kannst, wenn du sagst, ich mache jetzt erstmal eine deutsche Erstanmeldung und dann habe ich 12 Monate, also ein Prioritätsjahr, in dem ich mir noch überlegen kann, wie entwickelt sich meine Idee, möchte ich jetzt vielleicht doch nochmal im Ausland anmelden und dann hast du 12 Monate Pufferzeit. Wie kostspielig ist es? Also in der Regel, die Kosten jetzt für eine Patentanmeldung teilen sich auf zwischen den Amtsgebühren. Also du hast auf jeden Fall diese fixen Amtsgebühren, die du zahlen musst, um eine Anmeldung einzureichen, eine Recherche zu beauftragen und die Prüfung zu beauftragen. Das sind Fixkosten. Das ist, ja, wie gesagt, das ist auch unterschiedlich von Deutschland zu anderen Ländern. Und dann hast du eben die Kosten, die für einen Anwalt auf dich zukommen. In der Summe rechne ich mit mindestens 5.000 Euro für eine Anmeldung. Für eine ganz einfache Anmeldung. Und es kann halt eben nach oben offen sein, 10.000, 15.000, je nachdem, wo man das haben möchte, ob es eine PCT-Anmeldung ist oder sonst was. Aber es ist jetzt nicht so, dass du da jetzt irgendwie gleich ja im fünfstelligen Bereich unbedingt Geld investieren musst. Manchmal ist es auch gut, wenn man einfach mit einer Sache startet.
Genau, das ist ja auch so die Startup-Mentalität, gell? Lean Startup, erstmal ausprobieren, testen. Und da ist natürlich diese Patentanmeldung als erster Schritt gut, weil du hast auch schon mal 12 Monate einen rudimentären Schutz. Und das ist ja wichtig, weil danach, so ganz genau weiß man ja am Anfang auch gar nicht, wohin es sich entwickelt. Und diese 12 Monate dann für sich zu nutzen, ist auf jeden Fall wertvoll.
Mhm. Ja, richtig.
Wie erlebst du das denn als Mentorin mit den jungen Startups? Ist es inspirierend zu sehen, wie die nächste Generation unternehmerisch denkt und vielleicht auch nochmal andere Blickwinkel auf Unternehmertum hat als zu unserer Generation?
Also ich finde es sehr spannend, auch zu sehen, dass, also ich bin ja bei den Startup-Teams auch mit dabei.
Das ist auch eine spannende Folge mit der Lea Hepp.
Ja,
reinhören. Also Startup-Teams hier, genau.
Ja, genau, die Startup-Teams. Und ich finde, also in erster Linie finde ich ganz spannend, natürlich aus der Sicht der Physikerin, was sie sich ausgedacht haben. Also welche Ideen haben sie, welche Probleme möchten sie lösen und mit welchen Ansätzen? Ich finde es aber auch spannend, dass da tatsächlich auch mit den Startup-Teams, natürlich mit der Unterstützung, auch dieses unternehmerische Denken dazu kommt. Das heißt, dass das Schüler, das sind ja Schüler, ne? Das sind ja jetzt keine Studenten, sondern das sind ja Schüler, die noch unter 18 Jahre alt sind, tatsächlich auch unternehmerische, sag mal, Werkzeuge an die Hand kriegen und auch überlegen, macht das jetzt wirklich Sinn? Ist es nur eine Träumerei? Wie kann ich da Investoren gewinnen? Was ist meine Marge? Also solche Geschichten wie, ist es jetzt nur schön, dass ich das erfunden habe oder kann ich damit Geld machen? Wie kann ich meine Produktionskosten minimieren? Wie kann ich quasi meinen Gewinn maximieren? Und auf wen könnte ich zugehen? Welche Marketingmaßnahmen könnte ich ergreifen? Und das ist wirklich spannend und mir macht es super Spaß, einfach in dem Austausch zu sein, zu sehen, dass da wirklich ja, junge Menschen schon, wie gesagt, in der Schulzeit sich Gedanken machen und auch dahingehend irgendwo geprägt werden. Auch wenn das jetzt, sag mal, jetzt die erste Idee vielleicht nicht unbedingt fliegt, aber es ist eine Übung.
Ja, diesen Mindset zu entwickeln und auch die Tools mal auszuprobieren, zu lernen. Und der zweite oder dritte Idee, egal ob sie es für sich selber machen als Startup-Gründerin oder tatsächlich dann auch in den Unternehmen. Dieses unternehmerische Denken ist so wertvoll und es ist so schön, dass wir das in den frühen Jahren dort eben fördern. Ich glaube, das müsste viel flächendeckender erfolgen.
Ja, ja, ja.
Und dann hätten wir auch mehr Erfinderinnen. Ich bin ganz, ganz
das
sicher.
Stimmt.
Jetzt hast du schon so ein bisschen über die Inhalte gesprochen. Wie ist denn das als Working Mom, international so viel unterwegs zu sein? Von London über Tokio bis Kanada warst du im letzten Jahr unterwegs, um die große Vision der Patentidee für eure Firma umzusetzen.
Ja, also ich bin ja in der internationalen Wirtschaftskanzlei. Wir haben über 50 Büros und es ist ganz wichtig, eben dieses Netzwerk aufzubauen. Das heißt, es gehört auch dazu, dass ich viel reise, dass ich eben auch vor Ort bin, das Netzwerk aufbaue. Und wie gesagt, letztes Jahr waren es 60 Tage, das war natürlich sehr viel. Das ist spannend. Auf der anderen Seite kostet es Ressourcen. Auf der anderen Seite, weißt du, ich habe eine Großfamilie. Und das ist kein Kinderspiel. Also es ist nicht so, dass man sagt, ja, das machst du mit links. Also das gehört einiges dazu. Es ist aber auch so, dass ich in die Situation reingewachsen bin. Ich bin ja jetzt nicht, habe nicht irgendwie meine Kinder gekriegt und bin direkt jetzt los und habe 60 Tage Dienstreise gemacht, sondern das kam ja Stück für Stück und die Herausforderungen sind Stück für Stück gekommen und mit denen habe ich mich eben weiterentwickelt. Ganz ehrlich, ich bin auch wirklich froh, dass diese erste, auch körperlich anstrengende Zeit mit den Kindern, als sie noch klein waren, dass ich die wirklich hinter mir habe. Und die Kinder werden älter, es wird in vielerlei Hinsicht einfacher. Sie entwickeln auch ein Verständnis für meine Bedürfnisse und auch, dass ich Grenzen habe, dass ich auch eben auch Ruhe brauche und nicht ständig ihnen zur Verfügung stehe und auch nicht die einzige Person bin. Das ist ganz wichtig. Also ganz wichtig finde ich erstens mal, dass man ein realistisches Gefühl für seine Ressourcen überhaupt hat und entwickelt. Das ist, glaube ich, also für mich war das wirklich eines der ersten Schritte zu sagen, welche Ressourcen habe ich überhaupt? Und dann auch Stoppschilder aufzustellen. Und zwar lange bevor die erschöpft sind, also bevor die Ressourcen erschöpft sind. Und es reicht nicht jetzt, seine Ressourcen zu kennen und Stoppschilder aufzustellen, sondern muss es eben auch kommunizieren. Also das war wirklich ein zweiter wichtiger Punkt. Weil man sieht mir zum Beispiel lange Zeit nicht an, dass ich wirklich belastet bin, dass ich wirklich mit meinen Ressourcen irgendwo, dass die Ressourcen zur Neige gehen. Und ich habe es in der Vergangenheit eben nicht selten erlebt, dass mein Umfeld total überrascht war, dass ich jetzt plötzlich drüber war, dass ich gereizt war und dachte nur so, hey, die funktioniert doch gut, was ist denn jetzt los? Ich habe daraus gelernt. Ich habe daraus gelernt und mir zur Gewohnheit gemacht, eben mein Umfeld rechtzeitig zu informieren. Es ist wie, ich sehe es immer so, wie so ein Bild, wenn du auf der Autobahn fährst. Wenn du auf der Autobahn fährst, ist es nicht so, dass plötzlich die Ausfahrt dann da ist und du musst dann irgendwie rüberreißen und dann passiert ein Unfall, sondern du hast diese, wie sie sich nennen, Ankündigungsbarken, also diese Schilder mit den verschiedenen Strichen, die du da hast.
Oh nein, dass du das Fahrwort kennst, Ronald, ich feiere dich.
Ja, das ist Fahrschule, ne?
Okay, also deine familiären Ankündigungsbarken, ich freue mich.
Genau, die Ankündigungsbarken sind, du hast halt eben diese drei Striche, das heißt, du hast 300 Meter bis zur Ausfahrt, dann hast du zwei Striche, heißt irgendwie, du hast 200 Meter und 100 Meter. Und dann weißt du, okay, du musst jetzt rausfahren. Und die stelle ich, also ich habe tatsächlich diese Ankündigungs- und nicht nur familiär, ich mache es auch beruflich, dass ich sage, Leute, hier, also in 300 Meter muss ich rausfahren, in 200 Meter muss ich rausfahren und dann hilft es allen, die mit mir zu tun haben, besser einzuschätzen, hey, kann ich jetzt noch eine Schippe draufgeben? Oder ist es jetzt besser, dass ich es mal in Ruhe lasse und dann kann die danach wieder wirklich durchziehen? Aber jetzt brauche ich eben eine Schonung. Und genau, also das ist ganz wichtig, diese Schilder aufzustellen, kommunizieren. Und eine Sache, die ich auch gelernt habe, ist, dass ich versuche, nicht mehr so viele Sachen wie früher gleichzeitig zu machen. Weißt du, wir haben ja, sagen wir, in der Rush-Hour des Lebens passieren ganz viele Sachen gleichzeitig. Und teilweise kannst du es gar nicht irgendwie ungleichzeitig machen. Die Kinder kommen, die Karriere geht vorwärts, du hast irgendwie ein Haus gekauft oder was, also, oder ein ganz tolles Projekt und kommt alles auf einmal und denkst, mein Gott, wie soll ich das schaffen? Und jetzt ist es so, dass ich das halt eben versuche zu reduzieren. Es braucht eine gewisse Selbstdisziplin, dass man die Füße stillhält und Ruhe aushält. Also für mich ist es ganz wichtig und ganz schwierig zu lernen gewesen, dass ich eben diese Ruhe aushalte, wenn gerade nichts ist, weil ich jetzt mittlerweile gelernt habe, weißt du was, jetzt ist gerade Ruhe, aber diese Projekte, sagen wir es mal Projekte, kommen ganz oft unangekündigt und alles auf einmal. Und wenn du da keine Puffer hast, weißt du, wenn du da keinen Puffer aufgebaut hast und es kommt alles auf einmal, dann knickst du ein. Und wenn dann alles auf einmal kommt und es passiert im Leben, ist es für mich ganz wichtig, dass ich nicht alleine bin. Ich habe ein starkes Team und ich bin auch, sag mal, ganz dankbar und ich nehme es auch an, wenn mich jemand unterstützen möchte. Ich bin keiner, der sagt, ich muss alles alleine machen. Und an der Stelle ist mein Mann eben eine wahnsinnig große Stütze. auf ihn ist in solchen Zeiten, also wenn es wirklich hart auf hart kommt, ist es immer Verlass. Und gerade in so herausfordernden Zeiten funktionieren wir als Team super. Also das ist erstaunlich. Also gerade in solchen Zeiten. Also
in manchen anderen Zeiten
kriegen wir uns in die Haare. Da bekabbeln wir uns. Aber da halten wir zusammen und da ziehen wir durch. Und letztes Jahr zum Beispiel, als ich so viel on Tour war, hätte mein Mann allein nicht gereicht. Ich sage, wir haben eine Großfamilie. Da ist mein Vater, also ein weiterer Mann, eben eingesprungen und hat den Laden gerockt und hat die Kinder abgeholt, zu ihren Musikunterricht gebracht, zum Sport, eingekauft, gekocht und diese Dinge. Und ich habe natürlich, also da muss man auch fairerweise sagen, für den Haushalt mit der Großfamilie habe ich natürlich Hilfe, weil das würde sonst nicht funktionieren und es schont die Ressourcen. Also um das vielleicht kurz zu fassen, ich denke, es ist wichtig, dass man Hilfe hat, Hilfe annimmt, dass man klar seine Ressourcen kommuniziert und eben auch Puffer zulässt und wieder auflädt.
Ja, oh, es ist so schön. Es ist wunderbar ehrliche und alle Zuhörerinnen, die in der Rush Hour stecken oder schon so ein bisschen wieder rausgucken können, weil die Kinder nicht mehr ganz so fordernd sind, können total nachfühlen, was du da beschreibst. Und es ist für mich auch exakt die zentralen Elemente, die es ermöglichen, dass man auch beruflich durchstartet und dort aber mit Ressourcen und mit sich selber schonend und ehrlich umgeht. Ach, super. Mhm. Liebe Ronak, was ist dein Wunsch für die Zukunft?
Oh, was ist mein Wunsch für die Zukunft? Es gibt so viele Wünsche. Also momentan, ganz ehrlich, momentan würde ich mir einfach nur Frieden wünschen. Also das ist, kann man eigentlich momentan keine anderen Wünsche haben, aus meiner Sicht. Das ist wirklich Frieden. Aber jetzt mal abgesehen von Frieden, das kann man sich eigentlich immer wünschen.
Muss man sich leider immer wünschen.
Muss man immer wünschen.
Und auch was dazu beitragen.
Aber mein, abgesehen davon, also Frieden, ja, sicher, das ist die Grundlage. Wünsche ich mir ja Wohlstand, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, dass es alles Hand in Hand geht. Also dass man ja eben an die drei Dinge denkt. Nicht nur, sagen wir, nur Wohlstand auf Kosten der Nachhaltigkeit und auf Kosten der Gerechtigkeit, sondern dass man da einen Weg findet, wie man das in Balance bringen kann. Und auch, dass wir die Herausforderungen, sagen wir, vom zum Beispiel Klimawandel, wie sind die Auswirkungen mittlerweile so immens, es ist ja kein, wie sagt man, wissenschaftliches Konstrukt, sondern wir sehen tatsächlich die Auswirkungen des Klimawandels, also dass wir die Herausforderungen und auch der sozialen Ungerechtigkeit und der globalen Gesundheit, auch der weiblichen Gesundheit, gemeinsam angehen und innovative Lösungen finden. Also Lösungen finden, die wirklich neu sind. Ja, und was Innovation angeht, wünsche ich mir, dass wir tatsächlich die Chancen der Technologie nutzen und Innovation entwickeln und auch Innovationen, die tatsächlich die Lebensqualität für alle steigern. Also nicht nur für eine kleine Gruppe von Menschen, sondern für alle. Und das muss ich natürlich an der Stelle sagen, diese Innovation natürlich als Patent schützen.
Das machen wir auf jeden Fall jetzt. Kann keiner mehr sagen, oh, das habe ich irgendwie vergessen.
Habe ich vergessen, genau. Ja, und natürlich, also wir haben es ja vorhin besprochen, ich wünsche mir natürlich für die Zukunft, dass es auch viel mehr Frauen gibt, die MINT-Studiengänge studieren, auch sich trauen, ihre Erfindung als solche zu erkennen und eben auch für sich zu beanspruchen und ja, den Patentschutz zu erlangen.
Ronak, ja, also es sind ja wirklich tiefe soziale und tief menschliche Probleme, die du gerade angesprochen hast und für die wir uns wünschen, dass wir da gute Lösungen finden und dass wir da kreativ gemeinschaftlich nach vorne gehen und einfach die Technologie nutzen, die wir haben, ja? Und da dann für alle, wirklich mal für alle, und jetzt meine ich die Welt, Menschen gerecht das verteilen und nach vorne gehen können. Wunderbar. Ich kann es gar nicht machen, jetzt eigentlich meine Bitte an. Bitte macht Rezensionen und fördert den Algorithmus. Es passt gerade so überhaupt nicht. Also ich lasse es weg. Wenn ihr trotzdem 5 Sternchen gebt, wir freuen uns. In 2 Wochen geht's weiter. Liebe Ronak, herzlichen Dank für dieses emotionale, offene und wirklich informative Gespräch.
Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Nadine.